Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox, Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast erneut mit Anke Steuerer und Johanna Harris in unserer berühmten Podcast-Serie Blackbox Praxis, in der es um die Niederlassung im pädiatrischen Bereich, im Kinder- und Jugendärztlichen Bereich geht. Anke und Johanna, schön, dass ihr da seid. Es ist ja schon die 7. Folge. Herzlich willkommen.
Hallo Kai.
Servus.
Hi ihr beiden. Ja, wir haben heute ein Thema, das auf den ersten Blick etwas trocken wirkt, aber aus meiner Erfahrung doch nicht selten unterschätzt und übersehen wird am Anfang insbesondere. Und zwar geht es um das Thema Praxismanagement. Zum Beispiel die ganzen Versicherungen, die man gebrauchen kann, die wichtig sein können. Aber auch andere Dinge wie der Kontakt zum Gesundheitsamt, Qualitätsmanagement und so weiter und so weiter. Habt ihr irgendeine Struktur, irgendeine Herangehensweise, wie man sich diesem Thema nähern kann?
Also ich hatte am Anfang da auch tatsächlich das Gefühl, vor einem Riesenberg zu stehen, vor allem im Bereich Bestellmanagement, und würde das mal so versuchen zu strukturieren, mit dem mal zu überlegen, was man so jeden Tag einfach braucht. Da braucht man ja jede Menge Zeug. Man kann sich's aber grob einteilen, zum einen in Impfstoff- und Medikamentenbestellung. Also da sind auch die Notfallmedikamente dabei. Das ist das eine. Dann gibt es den fachlichen Praxisbedarf, also die Impfkanülen, Ohrtrichter, aber auch die Blankoformulare und dann alles Sonstige. Da sind von Briefumschlägen, Druckerpatronen, Kaffee, Glühbirnen gibt es ja kaum mehr, aber da ist dann alles drin, was auch in einem Anführungszeichen normalen Büro gebraucht wird. Und es hat sich dann bewährt, zu jedem Bereich eine MFA mitzunehmen, so ungefähr, und das mal zu eruieren, wie viel man denn überhaupt braucht, dann die Bestellstandards festzulegen und da zu vereinfachen, wo es geht. Also nicht jedes Mal überlegen, wer hat jetzt das günstigste Klopapier, sondern da einfach sagen, okay, da machen wir jetzt einfach jeden Monat eine Bestellung über 8 Rollen und dann läuft das. Was ich gerne noch mitgeben würde, ist, dass die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, also KLUG, hierfür auch unter dem Begriff klimaneutrale Praxis ein paar Denkanstöße aufgeführt hat, die im Alltag beachtet werden können, möglichst plastikfrei bestellen, gebündelt bestellen und so weiter, die das Ganze dann auch umwelttechnisch tatsächlich verträglicher machen.
Super spannend, ja. Mit der Nachhaltigkeit, das ist natürlich auch ein Aspekt. Und auch das, was ich lernen musste, ist, dass man eben halt auch wirtschaftlich bestellt und nicht immer jeden Kugelschreiber einzeln bestellt, sondern eben halt auch Großbestellungen macht.
Genau, also man sollte natürlich ab und zu die Preise schon prüfen, nicht das 3 Jahre so weiterlaufen lassen, aber jetzt nicht jedes Mal die MFA dran setzen, dass sie die günstigsten Produkte findet.
Anke, bei uns in der Praxis ist letztens eingebrochen worden. Das war ein Riesending, einfach auch vom Versicherungsschaden und vom Ablauf der Praxis. Wie ist das mit dem Thema Versicherungen in der Praxis? Was braucht man da? Und über was muss man sich da klar werden?
Also ich glaube, die wichtigste Versicherung, die man wirklich braucht, ist die Haftpflichtversicherung. Das ist das, was absolutes A und O ist. Und die Haftpflichtversicherung muss natürlich alle Ärzte, die in der Praxis arbeiten, umgreifen. Es darf also auch, muss der Weiterbildungsassistent auch mit dabei sein, der muss auch versichert sein. Und es muss ein ausreichender Sach- und Personenschaden versichert sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich sowas, wenn einem das vor die Füße fällt, da hätte man ein echtes Problem. Also uns ist es passiert, dass wir irgendwann mal festgestellt haben, dass unsere Haftpflichtversicherung nicht abgebucht hat. Und das war so 6 oder 7 Monate, nachdem eigentlich die Fälligkeit war. Wir hatten die umgestellt Und der Makler hatte dieses Formular weiter verschludert und hatte es nicht weitergereicht an die Versicherung. Tatsächlich hat der aber eine Versicherung für diesen Fall. Also es wäre jetzt im Falle eines Haftpflichtschadens kein Problem gewesen. Aber da war ich kurzfristig, bin ich echt blass geworden, weil ich mir dachte, oh weia, 6, 7, 8 Monate. Ich meine, man weiß ja nie, wann retrospektiv genau für diesen Zeitraum dann irgendein Schaden oder gemeldet wird. Also da kann ich nur sehr darauf hinweisen, dass das wirklich eigentlich so das Relevanteste ist. Dann gibt es natürlich eine Gewerbeinhaltsversicherung. Da geht es dann um alle Dinge, die es so in dieser Praxis gibt. Sachschäden, Betriebsunterbrechung muss mitversichert werden. Für die Kinderarztpraxen ist sicherlich der Kühlschrankinhalt ein ganz relevanter Punkt. Und auch da darf ich eine kleine Anekdote erzählen, um das ganze trockene Thema so ein bisschen lebendiger zu machen. Wir hatten an einem wunderschönen heißen Sommertag bei schlappen 30, 32 Grad einen Praxisausflug unter der Woche. Die Praxis war geschlossen. Wir sind alle an den See gegangen, haben da viel Spaß miteinander gehabt, das ganze Praxisteam. Und am nächsten Morgen kamen wir in die Praxis und der Kühlschrank war warm. Und der hat schlappe 24, 25 Grad angezeigt. Und da waren jede Menge Impfstoffe drin, da waren jede Menge Hyposensibilisierungslösungen drin. Und dann haben wir natürlich mal alle Hersteller kontaktiert und 80-90% der Impfstoffe und Hyposensibilisierungslösungen haben bei diesen extrem heißen Bedingungen, also wenn es ein bisschen kühler gewesen wäre an dem Tag, wäre es gar nicht so schlimm gewesen, aber es war halt leider sehr, sehr heiß, waren tatsächlich zum Wegschmeißen und wir hatten dann insgesamt einen Schaden von über 22.000 Euro. Und das war aber schon vor schlapp 9 Jahren. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie schnell da dann auch die Preise natürlich steigen. Und wir waren sehr, sehr froh, dass wir tatsächlich eine Gewerbeinhaltsversicherung hatten, die den Kühlschrankinhalt bis zu einer Höhe von 30.000 Euro abgedeckt haben und haben, Gottlob, nach etwas Schweißperlen auf der Stirn und etwas Pulsanstieg im weiteren Verlauf dann doch tatsächlich die kompletten Kosten auch rückerstattet bekommen. Aber das ist schon ein bisschen Stress.
Eine Möglichkeit zusätzlich zu der Versicherung ist eine sogenannte Kühlschranküberwachung. Die haben wir in der Praxis. Da bekommt man eine Nachricht auf 2 oder 3 Handynummern. Die kann man sich aussuchen, wenn der Kühlschrank zu warm ist. Man kriegt dann auch freundlicherweise wieder eine Nachricht, wenn der Kühlschrank wieder kühler ist. Also das heißt im Urlaub, wenn man selbst im Urlaub ist und die Praxispartnerin arbeitet, muss man nicht den Urlaub abbrechen und hinfahren. Aber das ist tatsächlich schon mal nachts ganz relevant gewesen, weil die letzte Impfstoffentnahme hat dazu geführt, dass quasi die Tür noch auf war und dann nachts der Alarm losging und dann bin ich reingefahren und habe die Kühlschranktür zugemacht und konnte damit verhindern, dass die Sachen kaputt gehen.
Dann gibt es natürlich noch weitere Versicherungen. Man muss eben gut aufpassen, was in welcher Versicherung inkludiert ist. Wir haben ja relativ viele elektronische Geräte, also Sonografiegeräte und natürlich die ganzen Server, PCs, Drucker und was da so alles steht. Und das sind natürlich schon nicht unerhebliche Summen. Das heißt, in der Regel ist auch eine zusätzliche Elektronikversicherung sinnvoll. Dann sollte man sich vielleicht Gedanken auch über so eine Rechtsschutzversicherung machen. Und was auf jeden Fall auch in der heutigen Zeit zu überlegen ist, sind sogenannte Cyberversicherungen, wenn man als Praxis gehackt wird. Die werden auf den verschiedensten Herstellern angeboten, gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Und da muss man eben gut für sich überlegen, was man da nehmen möchte. Findet man aber auch immer wieder ganz gute Vorträge und Informationen auf den diversesten Kongressen. Also vom BVKJ gibt es da eigentlich auch im Rahmen von den einzelnen Herbst- und Frühlingskongressen immer wieder auch mal Informationen über solche Themen.
Sehr gut. Vielleicht können wir uns dann nochmal von dem Thema Versicherung wegbewegen. Wie ist das so mit Gewerbeaufsicht, solche Dinge oder auch Gesundheitsamt, gibt es da Begehungen, also wie das jetzt in anderen Betrieben ja auch der Fall ist, was muss man da beachten?
Also den häufigsten Kontakt mit dem Gewerbeaufsichtsamt hat man wahrscheinlich, wenn man eine schwangere Mitarbeiterin hat. Dann muss man die Schwangerschaft der Mitarbeiterin melden und muss melden, wie man den Arbeitsplatz konfiguriert, damit das für die Schwangere eben angemessen und adäquat ist. Des Weiteren kann einem jederzeit passieren, dass die Einhaltung der Arbeitszeiten überprüft werden. Und dann kann man natürlich auch kurzfristig angemeldete Begehungen vom Gewerbeaufsichtsamt bekommen. Da geht es ganz viel dann eben auf die Überprüfung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Und das Gleiche kann einem auch vom Gesundheitsamt blühen. Da geht es vor allem dann aber so um die Ausstattung der Praxis, was die Hygienepläne betrifft und was dieses Management betrifft. Da geht es um Chargenkontrolle, da geht es um regelmäßige Kühlschranktemperatur-Checks. Da geht es dann um korrektes Anwenden der Desinfektionsmittel, dass die nicht aus irgendwelchen Kanistern umgefüllt werden und natürlich um eine hygienische Ausstattung der Praxis, dass alles wischbar ist, gut desinfizierbar ist, dass auch die passenden Materialien verwendet werden, die in der Regel im Hygieneplan ja genau dokumentiert werden sollen. Und wenn man da nicht so ganz genau weiß, was man da benutzen muss und machen muss, da kann man auf die Homepages der kassenärztlichen Vereinigungen gehen und kann einfach mal Hygieneplan reinschreiben und dann kriegt man normalerweise schon sehr schöne Vorschläge, was man da wie zu tun hat und was man da wie dokumentieren muss. Und was halt immer noch ganz sinnvoll ist, ist, dass man natürlich nicht nur den Hygieneplan dann erstellt hat, sondern dass man eine Hygienebeauftragte hat, auch das ist Pflicht, und dass regelmäßig alle 1 bis 2 Jahre Hygieneschulungen mit den Mitarbeiterinnen stattfinden, weil nämlich bei so einer Begehung auch mal eine Befragung der Mitarbeiterinnen stattfinden kann, inwieweit sie denn überhaupt Bescheid wissen mit all den Dingen, die sie hier so zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja auch betriebsärztlich betreut werden, ne? Das heißt, das ist ja auch etwas, was ich in meiner Praxisstrukturplanung sozusagen berücksichtigen muss.
Man kann niemanden beauftragen, wo die dann quasi hingehen. Also man muss auf jeden Fall einen benennen. Aber man muss jetzt sozusagen, sollte sie tunlichst natürlich nicht selbst ärztlich betreuen, wenn man das Gefühl hat, man kann auch Leute und über 18 betreuen.
Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man die regelmäßig zu den betriebsärztlichen Untersuchungen schickt. Aber das ist auch was wirklich auch gut und dokumentiert werden sollte. Des Weiteren ist auch noch ganz, ganz wichtig natürlich, seit das Masern-Schutzgesetz da ist, dass man dokumentiert, dass alle, die in den Praxen arbeiten, auch den passenden Masernschutz haben, beziehungsweise 2-mal gegen Masern geimpft wurden. Das sind so Basics, die man keinesfalls vergessen sollte, weil wenn man denn dann mal eine stichprobenhafte Überprüfung bekommt, dann sind das natürlich so die Dinge, die sich Gesundheitsamt/Gewerbeaufsichtsamt, je nachdem, um welches Thema es geht, als allererstes natürlich gerne mal zeigen lassen.
Wobei ich sagen muss, dass auch diese, sag ich mal, kurzfristig angekündigten Begehungen jetzt nicht heißen, dass man am nächsten Tag seine Praxis zumachen muss, solange man sicher keine gravierenden Mängel hat. Also bei uns war dann ein Feuerlöscher zu wenig und ein Notfallausgangsschild nicht richtig angebracht und der Hygieneplan musste einmal ausgedruckt und aufgehängt werden. Also die wollen einem jetzt nicht unbedingt aktiv an den Kragen. Sie wollen halt sozusagen, dass alles mit den gesetzlichen Regelungen konform geht, aber es steht da jetzt nicht ständig mit einem halben Bein im Gefängnis.
Es ist ja auch so, dass diese Überprüfungen ja 2 verschiedene Arten von Überprüfungen gibt. Es gibt diese stichprobenartigen Überprüfungen, die halt einfach einen zufällig treffen können. Und dann gibt's anlassbezogene Überprüfungen. Das wäre dann, wenn wirklich ein Patient in der Praxis ist, die Praxis als schmuddelig, unsauber oder gefährlich betrachtet. Also wir haben immer wieder Fragen, ob denn wirklich unsere Steckdosen alle kindersicher sind, weil es halt so vom Hersteller gesicherte sind und nicht so kleine Bäpperchen in den Steckdosen drin sind. Ja, natürlich sind die gesichert. Aber das sind, also wenn ein Patient oder Patienteneltern uns melden würden beim Gesundheitsamt oder beim Gewerbeaufsichtsamt, dann haben wir natürlich eine ganz andere Art der Überprüfung zu erwarten. Aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass dann die Bedingungen vor Ort eben zumindest von den Patienten als nicht optimal wahrgenommen werden.
Vieles von dem, was wir gerade schon oder was ihr gerade schon gesagt habt, ist ja auch unter dem Begriff Qualitätsmanagement zusammenzufassen. Das ist echt ja auch ein großes Thema, dass man ja auch wirklich ja gut strukturieren muss. Macht ihr das selber? Gibt's da Vorlagen? Gibt's da Hilfestellungen? Gibt's vielleicht auch Qualitätsmanagement-Systeme oder externe Dienstleister, die sowas machen?
Ja, auf jeden Fall. Also QM ist ja verpflichtend seit 2004 und wenn man es mal übersetzen will, ist es so ein systematischer Weg, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen so ausgeführt werden, wie sie geplant sind. Das klingt jetzt super sperrig, aber ist tatsächlich im Alltag auch sehr wichtig. Aber es gibt wahnsinnig viele Vorlagen. Also in der Strukturqualität geht es um die technische und räumliche Ausstattung. Da ist es vieles in der Arbeitsstättenverordnung vorgegeben. Das ist in den Masken oder in den Vorlagen der Programme schon einfach drin. Dann die Prozessqualität, das wären dann alle diagnostische und therapeutische Maßnahmen in der Praxis. Da kann man sich natürlich dann austoben und darlegen, wie eine Blutentnahme einfach ablaufen soll, wie die Impfstoffe aufgezogen werden, wie man sicherstellt, dass die Patienten nicht verwechselt werden. Damit ist unter anderem das Einarbeiten neuer Mitarbeiterinnen deutlich einfacher und es ist auch einfach sichergestellt, dass beim Wechsel oder bei der Übergabe nicht die Hälfte verloren geht. Und das Letzte ist die Ergebnisqualität, die geprüft werden soll. Da könnte man jetzt Impfraten erfassen oder Umfragen unter Patienten und Eltern machen. Das ist auch offiziell gewünscht, aber vor allem denke ich, dass uns die Prozessqualität da sehr am Herzen liegt und wir da tatsächlich auch sehr profitieren. Es sind ja recht viele Routinen dann auch bei den Vorsorgen, welche Untersuchungen mache ich wann und die Erarbeitung von den Standards bringt auch manchmal dann nochmal Neues für uns, wenn ich dann zum Beispiel jetzt doch nochmal lerne, wie so genau eine LUFU durchgeführt wird, dass ich es zur Not auch dann auch selber nochmal machen kann, wenn keine Mitarbeiterin da ist.
Eine Sache, die ich gerne am Ende nochmal thematisieren würde, ist das Thema Praxissoftware. Ich habe das auch so als zentrales Thema kennengelernt bei mir und bei auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe auch den einen oder anderen Kollegen erlebt, der seine Verwaltungssoftware auch gewechselt hat aufgrund von Unzufriedenheit und so weiter. Wie kann man da die richtige Verwaltungssoftware finden? Was ist so aus eurer Sicht da wichtig und hilfreich?
Also ich denke, es gibt ja zwei Situationen. Entweder ich steige in eine Praxis mit ein und dann habe ich ja ein existentes System zunächst mal und muss mir darüber klar werden, ob das die Funktionen hat und die Anwendungsstrukturen hat, die ich eigentlich gerne haben möchte. Und da haben wir insbesondere in den letzten Jahren ja einen großen Umbruch erlebt durch die ganzen digitalen Anwendungen, die ganze Telematikinfrastruktur mit diesem ganzen EAU und E-Rezept und jetzt dann ja auch noch bald die EPA. Das sind ja alles Module, die es zu Zeiten, wo die älteren Programme zunächst mal auf den Markt kamen, oft nicht gab. Und man sieht gerade bei den alten Programmen oft, dass die Kollegen sehr jammern und sagen, es hakt an allen Ecken und Enden. Und so ging es tatsächlich uns in der Praxis auch, weshalb wir uns dann irgendwann von so einem alten Programm, das wie so ein bisschen Dinosaurier, an den so überall was rangeklebt war und der dann dadurch ganz furchtbar schwerfällig wurde und ständig sich immer wieder aufgehängt hat, uns eben auch dann zu einem neuen Programm gewechselt haben. Und da ist sicherlich der Austausch unter den Kollegen was ganz Wichtiges, vor allem der fachgleiche Austausch, weil man natürlich ähnliche Anforderungen an Programm hat, ob man jetzt Kinderarzt ist oder Dermatologe oder was weiß ich was. Also ich glaube, Arztbriefe schreiben ist jetzt für so eine hausärztliche Praxis vielleicht nicht so das relevante Tool, was so ganz perfekt funktionieren muss. Das sind eher wieder andere Dinge, die gut funktionieren müssen. Oder dann ist auch die Frage, bin ich ein Arzt, bin ich mehrere? Wie viele Spalten brauche ich irgendwie? Wie kann ich das alles so durchstrukturieren? Und dann brauche ich natürlich extrem gut Programme, wo einfach so eine Patientenoberfläche so ist, dass wenn ich da jemanden ransetze, der das Programm noch nie gesehen hat, dass der sieht, ah, da macht man ein Rezept und da kriege ich eine Überweisung und da kann ich einen Termin für den Patienten vereinbaren und so weiter. Also das muss schon irgendwie alles relativ smart und einfach laufen. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, gibt es verschiedene Oberflächen, auf denen das Ganze läuft, ja, verschiedene Systeme, ob das jetzt mit Windows oder mit den Apple-Programmen laufen soll. Aber letztendlich ist es immer auch ein bisschen eine Frage des Preises. Und es gibt aber auch es gab auch Umfragen, mit welchen Programmen die Praxen besonders zufrieden waren. Ist jetzt erst vor ein paar Wochen veröffentlicht worden. Ist, Johanna, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ich glaube, es war KBV, wenn mich nicht alles täuscht, gell?
Ich glaube, ja, das habe ich nicht gelesen, weil am Schluss müssten wir vielleicht unser Praxisverwaltungssystem ändern und wir sind eigentlich gerade ganz happy.
Also auf jeden Fall gab es eine Umfrage und das sind tatsächlich, ich glaube, so 10 oder 12 Programme sehr gut weggekommen und die haben natürlich jetzt kein Bashing für schlechte Programme betrieben, aber sie haben ohne genaues Ranking anzugeben gesagt, mit welchen Programmen viele Kollegen zufrieden waren. Also bei der Umfrage selber habe ich mitgemacht. Ich glaube, es war KBV und es kam dann eine Liste, wo man sehen konnte, welche Programme mit einer relativ hohen Zufriedenheitswert hinterlegt waren.
Wir können es ja nochmal raushungern und dann die Shownotes tun. Ja. Also was denke ich ganz wichtig ist, dass sich eine ärztliche Kollegin, ein ärztlicher Kollege auch dann mit dem Programm nochmal näher befasst. Da bin ich meiner Praxiskollegin unendlich dankbar, dass sie sich da wirklich reingefuchst hat. Sie hat zu allen Vorsorgen und nur möglichen Vorstellungen einen Dokumentationsassistenten angelegt, wo die Anamnese, die körperliche Untersuchung, die möglichen Diagnosen, die mögliche weitere Diagnostik, die möglichen Ziffern schon alle hinterlegt sind, was es auch für die Mitarbeiterin einfach super einfach macht. Die klicken auf 6-fach Impfung und haben alles drin. Und das, was bei uns auch noch ganz neu jetzt ist und auch sich bewährt hat, ist eine App, die tatsächlich auch datensicher zulässt, dass wir uns von unterwegs in die Patienten einloggen und direkt Fotos in der Akte speichern. Vorher hätte man Fotos auf dem Handy gehabt und die quasi hochladen müssen. Das geht jetzt direkt über die App, was natürlich vor allem in unserem Schwerpunkt Kinder- und Jugendgynäkologie bei den Lichenpatientinnen zum Beispiel super ist für die Dokumentation. Also da gibt es eben so gewisse Schwerpunkte, die jeder dann selber setzen muss. Aber ich denke, dass eine gewisse Beschäftigung mit dem Thema auch noch bei alten oder bei, sag ich mal, dem Programm des Vorgängers auch noch unerkannte Schätze heben kann.
Was ich bei der Auswahl der Praxissoftware aus meiner Erfahrung auf jeden Fall auch noch beachten würde, ist die Erreichbarkeit der Hotlines. Weil auch da ist es ja so, dass die ja schon mal abstürzen und nicht funktionieren und bei manchen Firmen ist es dann faktisch unmöglich, da jemanden zu erreichen, der einem hilft. Das muss man auch immer, finde ich, noch berücksichtigen.
Ja, im Prinzip braucht man ja eine doppelte Versorgung. Also man braucht ja so diese Hotline des Herstellers tatsächlich, die irgendwo zentral ist, wo es so rein um Programmierfragen und solche Sachen eher geht. Und dann braucht man im Prinzip diesen mehr oder weniger persönlichen Support vor Ort. Ein Techniker, der im Zweifelsfall dann auch mal relativ kurzfristig in die Praxis kommt. Oder auch wenn am Montagmorgen der Server steht und trotz runterfahren, rauffahren nicht startet, weil dann steht ja alles, ne, in der voll digitalisierten Praxis. Und wenn man das dann mit mehreren Schienen, mit mehreren Ärzten parallel laufen hat, dann hat man ja im Schwuppdiwupp jede Menge Patienten, die da stehen und die man dann nicht weiter versorgen kann, weil man weder den Terminkalender noch die Patienten öffnen kann. Und dann ist es natürlich wirklich super wichtig, dass man, wie du schon richtig sagst, Kai, einen sehr kompetenten Ansprechpartner hat, der einem sehr schnell aus der Bredouille raushilft.
Definitiv.
Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall immer so, dass wenn man unzufrieden mit seinem Programm ist und wenn man merkt, dass es ständig an allen Ecken und Enden hakt, dass man dann natürlich nochmal so in die Tiefen seines Programmes einsteigen sollte, ob man da irgendwie einen Bedienfehler hat. Aber wenn man rausfindet, eigentlich macht man das einigermaßen richtig. Und es ist trotzdem so, dass man sich jeden Tag permanent drüber ärgert. Also wenn ich so höre, E-Rezept bediene ich nicht, weil funktioniert nicht, dauert ewig lang, klappt nicht. Und höre aber um mich rum, dass es doch sehr viele gibt, bei denen das völlig smart und gut funktioniert. Ich glaube, dann muss man sich einfach nochmal hinterfragen, ob man nicht dann doch vielleicht diesen Sprung in irgendein moderneres, neues Programm wagen sollte. Und die Angst davor kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben vor 3 Jahren unser Programm gewechselt, in einem November. Und das ist für eine Kinderarztpraxis ja eine ganz gruselige Jahreszeit mit sehr vielen Infekten. Und meine MFAs, die hätten mich, glaube ich, beinahe gesteinigt, wie ich Ihnen gesagt habe. Wir machen das jetzt, die Umstellung im November. Und wir haben innerhalb von 3 Tagen, kann ich nur sagen, alles komplett umgestellt und haben dann den Techniker mal 1,5 Wochen lang nicht mehr gebraucht und ihn nicht angerufen. Und er hat dann mal nach 1,5 Wochen nachgefragt. Er geht mal davon aus, dass wir nicht seine Telefonnummer verloren haben, sondern dass wir soweit zufrieden waren und klar kommen würden. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen dann.
Das waren wieder viele, viele spannende und wichtige Informationen von euch beiden. Ich würde gerne für heute Schluss machen. Ist das okay für euch?
Aber sicher.
Ja.
Oh nee, schade. Bitte noch ein bisschen. Nein, Spaß.
Ich finde, das hatte jetzt genau die richtige Länge. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure Expertise wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, dass wir uns demnächst wieder sprechen. Es gibt ja noch das ein oder andere Thema, das wir hier besprechen müssen im Podcast. Für heute auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.